Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Tag.
Der frostige Stimmung.
Bam.
Ich bin einfach nur ein bisschen fertig. War anstrengende Woche.
Ja, erstaunlicherweise schon. Aber dafür war schönes Wetter, nicht wahr? Also der Frühling ist ja im vollen Glanz hier in Deutschland eingetroffen.
Ach jo. Ich fühle mich eher, als würde ich in die Schlacht reiten.
Oh, wegen dem Heuschnupfen.
Way, yo.
Oder weswegen?
Nee, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie so das Gefühl.
Das Schlimmste kommt erst.
Vielleicht liegt es am Podcast. Vielleicht ist mein Körper schon daran gewöhnt, dass es jetzt in die Schlacht geht.
Was hat denn der Podcast damit zu tun?
Es ist Japan.
Ja, es ist Japan. Okay, ja gut. Ja, habt recht. So, wir fangen heute mal mit einem halbjapanischen Thema an. Wir fangen nämlich mal mit Ghibli und ChatGPT an. Denn diese Woche hat ChatGPT seine neue Bildgeneratoren-Dingsbums für ChatGPT ausgespielt. Und jetzt kann man Bilder im Ghibli-Stil erstellen, was übrigens auch schon sehr viele Leute gemacht haben. Darunter übrigens auch das Weiße Haus, woran man wieder mal festgestellt hat, dass dieser orange... dass dieses orange Rumgehopse wirklich jegliche Kontenance verloren hat. Denn die haben so ein Bild geteilt mit... eine Frau, die wegen die festgenommen wird, weil sie abgeschoben wird, im Ghibli-Stil. Super. So, ja. Und das wirft natürlich mal wieder eine bestimmte Frage auf, nämlich das Urheberrecht. Es geht zwar um einen Stil, aber naja, so ganz so witzig ist das nicht, ne?
Also ich finde es eher lustig, dass alle sich jetzt empören, weil ich kann mich gut und gerne daran erinnern, dass schon vor 2 Jahren irgendwelche Leute irgendwelche Ghibli-Bilder gemacht haben.
Ja, ist ja von vor 3 oder 4 Jahren war das schon. Ja. Das ist, weil es neu war, weil es in den Nachrichten war, weil es jetzt öffentlichkeitswirksam präsentiert wurde. Ne? Ja. Logischerweise muss man damit antworten, du kannst nicht einfach so nix sagen.
Ja, und weil natürlich auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, die Leute auf, also von OpenAI, aber auch von Google tatsächlich, extrem viel Werbung damit machen und das so als richtig cool empfinden und so weiter und so fort. Wirft halt trotz allem wirklich ein ziemlich heftiges Licht aufs Copyright, weil, naja, der Stil ist ja nun mal nicht unbekannt und vor allen Dingen erst besonders. Und vor allem wird gerade momentan die Frage geworfen, durftet ihr das eigentlich zum Trainieren benutzen? Ghibli hat sich dazu übrigens noch nicht zugesagt. Aber selbst wenn sie es nicht durften, das dürfte OpenAI ja bekanntlich nicht wirklich stören.
Ja, du.
Komisch, ich hatte schon irgendwie, glaube ich, gefühlt irgendwas gesehen, dass irgendjemand schon eine Abmahnung gekriegt hat von Ghibli. Aber ich weiß jetzt nicht gerade, welcher Zeitraum das war. Vielleicht war es doch schon ein bisschen älter. Aber wir wissen ja eigentlich, dass Ghibli nicht so viel Spaß versteht, was Urheberrechtsverletzungen angeht. Da ist man etwas empfindlich.
Ja,
dass sie AI ziemlich kacke finden, das ist ja auch kein Geheimnis.
Nein, das ist definitiv kein Geheimnis. Das sagte ja Hayao Miyazaki schon 2016. Dass er das, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gut findet. Vorsichtig ausgedrückt. Also er sagte es ein bisschen anders, aber wir wollen ja lieb und freundlich bleiben.
Wobei der Kontext auch ein kleines bisschen anders, also der Kontext ist ein bisschen anders, weil sein Zitat, das sollte man vielleicht bedenken. Aber ja, ich denke nicht, dass mir Herr Miyazaki das in irgendeiner Weise gutheißt, vor allem weil er ja gerade großer Umweltschützer ist und so. Und naja, alles was mit KI ist, ist im Prinzip, wir brennen hier ein Stück Regenwald ab und hier ein Stück Regenwald ab und hier legen wir einen See trocken. Für jede Anfrage macht man irgendwas theoretisch kaputt.
Ja, verbraucht verflucht viel Strom. Und noch weitere Ressourcen, das kommt noch erschwerend hinzu. Wirft aber, wie gesagt, einfach dieses Licht drauf und zeigt halt eben auch, dass ja, das Ganze so einfach nicht weitergehen kann, weil es ist ja nicht nur Ghibli, wo das ständig kopiert wird. In den USA wird da gerade massiv Lobbyarbeit gemacht von den Unternehmen, weil sie halt einfach alles nutzen wollen, um ihre KI da zu trainieren. Und das, was sie ausspucken, ist halt... Ja, es wird immer besser, muss man leider ganz ehrlich sagen. Also ich habe gestern mal Sora ausprobiert und mir ein Video erstellen lassen. Einfach nur ein Mann, der einen Tempel in Japan geht. Und wow, also da musste ich auch schon... Also hätte ich nicht gewusst, dass es von der KI ist, wäre ich nicht von selbst drauf gekommen. Das ist absolut holla die Waldfee. Aber es birgt halt einfach auch sehr viele Gefahren, weil, naja, wie schnell sind Deepfakes zu erstellen? Wie schnell kann man... Fake News damit produzieren und so weiter, nicht gut.
Ja, wenn du sagst, von einer KI ist, dann finde ich das manchmal ein bisschen lustig, weil alles, was von einer KI ist, ist von einem Mensch, ne? Weil
ja, klar,
die nur auf Menschen trainiert ist. Und die kann auch nichts Neues erschaffen. Das ist sie wirklich nicht dazu in der Lage. Die kann nur Bestehendes zusammenflicken. Das ist alles,
was sie kann. Das ist im Prinzip, wie wenn man Cake Pops macht. Um Cake Pops zu machen, musst du erstmal einen gottverdammten Kuchen backen und dann kannst du immer noch sagen, hey, ja, ich habe es im Prinzip geklaut und nur neu zusammengemanscht.
Ja, also genau genommen ist es halt einfach eine komplette Urheberrechtsverstoßmaschine.
Ja, das Lustige ist, je kleiner der oder je weniger Macht die Person hat, den Urheberrechtsverstoß begeht, desto schneller sind die Anwälte da. Ich meine, wenn das Internetarchiv Bücher ausleiht, werden sie sofort zusammengehackt. Ne? Aber wenn Meta 80 Terabyte an Büchern illegal runterlädt, um ihre Maschinen zu befüttern, dann kriegen sie nicht aufs Maul. Das ist auch hier der Fall. Je größer die Leute sind, desto schwerer ist es, sofort die Anwälte zu schicken. Sonst wäre das schon längst passiert, würde ich da meinen.
Ganz ehrlich, dass das Japan, ja, wie gesagt, wir wissen ja, Japan ist so ein ganz kleines bisschen empfindlich, was Urheberrechte angeht. Sie Nintendo. Und ganz ehrlich, ich würde eigentlich das so genießen, wenn wirklich ein großes Unternehmen wie Nintendo oder halt Studio Ghibli, wir vergessen, dass Studio Ghibli unglaublich viel Macht und auch viel Kohle hat, dass die einfach die Leute wirklich mal bis aufs letzte Unterhemd verklagen. Ich finde, und es wäre mir auch egal, ob das irgendein kleiner, weiß ich nicht, YouTuber wäre oder so, wirklich von klein bis groß, einfach jeden vor Gericht zerren. Die Leute müssen das einfach lernen. Geht nicht.
Aber vor allem müssen es halt auch die KI-Firmen lernen. Das geht so einfach überhaupt nicht. Also wir haben ja jetzt von Google her die KI-Suche hier in Deutschland bekommen. Das ist 1:1 geklauter Content. Von vorne bis hinten. So, und diejenigen, die den Content erstellen, die leiden halt drunter. Sowas geht einfach gar nicht. Und dem muss ein Riegel vorgeschoben werden. Wobei ich mir auch gerade vorstellen kann, dass Ghibli momentan erstmal abwartet, was der Prozess von der New York Times bringt. Der wird ja gerade viel beachtet, denn die gehen ja jetzt gerade auf die KIs los. Was Gott sei Dank auch richtig ist. Und vielleicht warten sie das Ergebnis ab, wie dann in den USA entschieden wird, weil eine Klage ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Aber trotz allem, da muss was passieren, das geht nicht. Und vor allen Dingen, man sieht ja anhand des Bildes des Weißen Hauses, was man damit für eine bauen kann, sowas macht man einfach nicht.
Ja, die ganze Welt wartet auf den ersten Präzedenzfall.
Ja, und ich hoffe, er kommt schnell, weil das geht nicht mehr lange gut.
Und bis dahin mobben wir einfach alle, die KI benutzen, dass sie uncoole Idioten sind. Du bist zu faul, einen Stift hochzunehmen oder selbst mal eine Tastatur zu bedienen. Was für ein Loser. Ich hab da echt keine Hemmungen mehr. Ich bin der Ansicht, jeder, der sich irgendwie KI-Künstler oder KI-Autoren nennt, den halte ich für einen absoluten Loser. Weil, wie gesagt, wie lächerlich ist das, dass du nicht in der Lage bist, mal einen Bleistift anzufassen oder ein Buch zu lesen oder einfach mal zu googeln.
Kinderbücher, die von KI geschrieben sind, werden überhäufen ja gerade Amazon. Das ist ja auch ganz krass.
Oh ja, es ist seit letztem Jahr unglaublich schlimm. Gerade zu Weihnachten ist es mir aufgefallen. Malbücher, irgendwelche Entspannungstipps-Bücher. Ja, Kinderbücher, auch ganz, ganz krass. Und vor allem die Leute, die bemerken das anscheinend gar nicht. Ich finde, da sollte man auch vor allem Eltern viel mehr aufklären, was ihre Kinder da eigentlich.
Ja, vor allem darf man auch nicht vergessen, KIs halluzinieren wie die Weltmeister. Also ich habe jetzt von der KI-Suche, also von Google, ich habe die gestern dreimal gesehen, danach habe ich sie abgeschaltet und alle drei Antworten waren gnadenlos verkehrt. Es ist einfach, ich meine, mir wurde halt erzählt, dass Donald Trump gar nicht in der USA Präsident ist. Fand ich auch sehr witzig. Ich meine, wäre schön, gebe ich ja zu, aber er ist es nun mal leider.
Ja, also es ist. Wir sollten auch betonen, KI an sich, also künstliche Intelligenz an sich, ist ja nicht unbedingt was Böses. Man kann die für viele tolle Dinge benutzen, zum Beispiel in der Mechanik, in der Medizin. Aber generative KI ist einfach Bullshit, das braucht kein Mensch.
In der freien
Mensch.
Wildbahn hat sie nichts zu suchen, in meinen Augen.
Grundsätzlich nichts. Das ist mir auch egal, ob das irgendein Unternehmen, weil sie nicht für seine Werbeblöcke nimmt. Das ist mir egal. Dann bezahlt dieselbe Summe einen Künstler. Dann hat der Mensch wenigstens 5 Finger und nicht 6 und 2 Nasen gefühlt. wie gesagt, es gibt für mich keinen nennenswerten Grund, warum man generative KI für sowas benutzen soll, weil warum? Dafür gibt es Menschen, die können das machen.
Gibt es nicht. Und wie gesagt, nach freiem Wildbahn hat sie nichts zu suchen. Also für den Endverbraucher bin ich der Meinung, nie. Für Unternehmensprozesse, also jetzt nicht künstlerische Prozesse, warum nicht? Okay, ich meine, irgendeinen Sinn muss sie ja haben, aber nach freiem Wildbahn auf gar keinen Fall. Und das, also alles, was mit Kunst zu tun hat, auf keinen Fall.
Ich freue mich ja schon, demnächst kommt ja irgendwie der erste KI-generierte Anime raus und ich hoffe, dass das Ding so grottenschlecht ist, dass sich das Studio dahinter in Grund und Boden schämt.
Hast du da den Trailer zu gesehen?
Oh ja, es ist brutal schlecht.
Es ist, ja.
Es treibt dir Tränen in die Augen.
Ja, es tut weh, sowas zu sehen. Aber gut, ich meine, in Japan sieht man KI ja vor allen Dingen als Werkzeug gegen den Arbeitskräftemangel an. Naja, dass man damit die falschen Stellen angreift.
Es ist schwierig da in dem Fall.
Solche Sprüche müsste man eigentlich sofort übersetzen. Man sieht es als Werkzeug an, um Geld zu sparen. Ne? Es ist nicht gegen den Arbeitskräftemangel, sondern dagegen, den Leuten was zu zahlen. Ne?
Die Wobei Hoffnung, meines Wissens nach haben ja Studien bisher gezeigt, also was heißt Studien, aber so Experimente, wenn man es vorsichtig ausdrücken kann, haben ja gezeigt, dass es eigentlich nur mehr Arbeit macht, weil du musst den ganzen Bums ja erstens kontrollieren und dann musst du ihn verbessern. Und das kostet natürlich im Prinzip doppelt so viel Geld. Also wenn du einem Menschen sagst, mach mir dies und das und korrigier das, hast du das viel schneller erledigt, als wenn du einer doofen Maschine das erklären musst und am Ende kommt immer noch nicht das raus, was du eigentlich
also,
haben möchtest.
Ich bin ganz ehrlich, ich bleib dabei, ich sehe KI momentan als Hype an und ich vergleiche das mal so liebevoll mit der Dotcom-Blase. Es wird irgendwann platzen. Bluff und dann doof gelaufen. Weil KI hat einfach noch nicht diesen Sinn, die Firmen ihm gerne zuquatschen. Nee, also tut mir leid, nein. Und das merkt man halt auch bei der Google-Suche. Viele Halluzinationen, extrem viel Blödsinn. Also ich kenne da Beispiele aus den USA und ich meine jetzt nicht das Steinchen essen und so weiter, das war jetzt wirklich ein bisschen hardcore. Aber wo halt eben einfach gewisse Informationen absolut inkorrekt waren. Da wurden teilweise dann Menschen mal kurz für tot erklärt. Ja, die Leute glauben das. Super Sache. Darunter nur zu schreiben, ja, das ist halt experimentell. Ja, nee, tut mir leid, dann lässt man das nicht auf die freie Wildbahn los. So einfach ist das. Und man braucht's einfach auch nicht. Man kann auch weiter klassisch Webseiten ansurfen. Dafür gibt es uns, wir machen das eigentlich auch Spaß an der Freude. Muss man auch mal ganz ehrlich sein.
Bist du sicher?
Außerdem finde ich es wichtig,
dass... Ja, ich behaupte mal, dass wir das nicht einfach so aus Spaß und Freude machen.
Außerdem ist es, denke ich, sehr wichtig, dass Leute, die das konsumieren, sehr deutlich machen, dass sie, wie übersetzt man das so schön, man sagt ja immer so AI-Slop, dass sie das nicht haben wollen, weil es ist halt wirklich einfach nur irgendwie hingerotzter Matsch, den man bekommt. Auch YouTube-Videos, es ist...
Oh, hör mir auf. Kennst du dieses eine, das ist auf TikTok, wo gerade viral gegangen, so ein Affe, der mit einer Ananas gekreuzt wird und da wird haufenweise die ganze Zeit immer irgendwie so ein ganz, ganz komischer Satz gesagt und das Ding hat über 20 Millionen Klicks, Likes. Und da denkst du erst mal, Leute, hallo, wo ist denn euer Gehirn?
Ja, aber auch grundsätzlich, weiß ich nicht, gibt ja diese KI-Stimmen schon gut, die sind schon recht lange auf so Sachen wie TikTok etabliert, aber es gibt halt Videos, die sind komplett nur noch AI auf YouTube. Also das von Thumbnail bis Synchronisation, die übrigens sich scheußlich anhört.
Da wird dann auch Jason sehr schnell scheiße.
Ja, die haben immer alle denselben Sprachfehler, lustigerweise. Aber wie gesagt, da müssen Leute auch wirklich den Schlussstrich hin. Ja, diese Ghibli-Bilder sehen ganz toll aus. Aber nein, auch wenn ihr das nur zum Spaß macht, macht es nicht, weil wie gesagt, jeder Klick lernt erstens diese Maschine mehr und klaut mehr und die macht auch mehr kaputt und mit jedem Support und wenn man auch den Dingern nur ein Sternchen oder ein Like gibt oder was auch immer, denken die Unternehmen, dass sie das richtig tun und fühlen sich darin bestärkt. Also es hilft eigentlich nur ganz kalter Boykott und das müssen die Leute auch verstehen, auch wenn das irgendwie ganz lustig oder niedlich aussieht oder lustige Profilbilder macht.
Ja, aber das müssen wir leider ehrlich sein, das wird nicht passieren.
Ja, leider, da sind wir Menschen in der heutigen Zeit zu verwöhnt.
Das ist es. Bis wir dann Skynet sitzen haben, da haben wir ein Problem. Aber naja, gut, ich meine, okay, was soll's. Irgendwie muss die Menschheit ja zugrunde gehen. Ne? So, kommen wir mal weg von KI, kommen wir mal zur japanischen Politik. Was für ein tolles Thema. Nur um es mal schnell anzusprechen, Coupon-Skandal, beziehungsweise Gutscheinskandal tut den japanischen Premierminister gerade gar nicht gut, denn ja, seine Umfragewerte sind in der letzten Woche ordentlich nach unten gekachelt und zwar in allen Meinungsumfragen.
Sind wir jetzt überrascht?
Ja, surprise, surprise.
Was das Heftige daran ist, finde ich, der Gutscheinskandal ist zwar schon eine Sauerei, aber im Vergleich zu vielen anderen Sauereien, die die LDP sich geleistet hat, ist er jetzt nicht auf der Top-Liste, ne? Nicht unter den Top 5 Skandalen.
So schlimm
war
er nicht.
Tragischerweise nicht, ja.
Aber trotzdem, die Reaktion ist trotzdem recht ausführlich, weil die Leute die Schnauze voll haben. Von jeder Kleinigkeit können sie nur noch so richtig.
Richtig.
Ja.
Das ist eben der Punkt, sie haben die Schnauze voll. Und ich meine, von den Skandalen her, sagen wir mal ehrlich, ist das noch einer der günstigsten. Also da kennen wir ganz andere Summen.
Ja.
Aber ja, man hat, wie du gerade sagtest, die Schnauze voll. Aber die Opposition kann immer noch nicht davon profitieren. Man denkt zwar mittlerweile darüber nach, okay, wir sollten jetzt vielleicht doch mal einen Misstrauensantrag gegen den Premierminister stellen, weil dieses Mal könnte er tatsächlich durchkommen. Man traut sich aber nicht, weil man halt selbst sagt, ja, super, dann gibt's Neuwahlen, dann haben wir die LDP wieder ganz oben an der Spitze, weil wir einfach nicht vorankommen. Das ist aber auch eine Sache da mit der Politik, ne?
Aber ja. Ich finde es immerhin okay, dass sie so realistisch sagen, so ja, wir könnten das erreichen, aber würde es einen Unterschied machen? Wahrscheinlich nicht. Also ja. da stimme ich ihnen zu, dass das halt wenig Sinn macht, wenn man da jetzt den ganzen Terrain aufzieht und am Ende hat man denselben Bums nur in grün, dann macht das wirklich nichts.
Also, ja, im Prinzip stimmt, ja.
Es ist halt nur die Frage, was soll man stattdessen machen?
Tja, das ist eine gute Frage.
Also in anderen Ländern denke ich schon, dass eine Opposition bei so etwas mehr rausreißen könnte. Jetzt ist die Frage, ist die japanische Opposition einfach dran schuld, dass sie da nichts machen kann? Ist das System dran schuld, dass sie nicht die Bewegungsfreiheit haben oder die Möglichkeit haben, die Leute zu erreichen? Oder ist es eine Kombination? Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus beiden. Ja, die LDP ist so lange an der Macht, die hat das alles, das ganze System so für sich geformt, dass es natürlich zu ihrem Vorteil ist und nicht zum Vorteil der Oppositionsparteien.
Ja, es hat halt den Stempel von der LDP aufgedrückt und das irgendwie mal ein bisschen zu verrücken, das wird, glaube ich, ziemlich schwierig.
Kann man von ausgehen.
Man muss es halt stückchenweise, denke ich mal, tatsächlich so angehen und ja, na gut, davon muss man es aber erstmal angehen, ne?
Nope. So, ebenfalls neu, in der letzten Woche wurde das Wahlkampfgesetz geändert, denn der Wahlkampf für Tokio ist ja ziemlich ausgeartet, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, also sprich, die Wahlkampfflächen wurden für Werbung benutzt, da hast du nackte Frauen gesehen und das kam halt nicht ganz so gut an, deswegen hat eine überparteiliche Gruppe im Parlament eine Änderung des Wahlkampfgesetzes gefordert und die ist jetzt durch. Jetzt darf man sowas praktisch nicht mehr machen. Dazu kommt, dass der Name des Kandidaten immer auf dem Wahlplakat sichtbar stehen muss. Es kann sogar ganz schön teuer werden, nämlich, was war das, 6.000 und ein paar zerquetschte Euro umgerechnet. 6.150 Euro, wenn man dagegen verstößt. Und gleichzeitig hat man jetzt auch die sogenannte 2PS-Kandidatur verboten. Der 2PS-Kandidatur bedeutet, einer kandidiert nur, damit der andere im Prinzip einen Vorteil hat, weil dieser eine, der kandidiert, eben Stimmen von den anderen Kandidaten abfischt. Das ist tatsächlich eine beliebte Taktik in Japan. Und man überlegt jetzt noch, wie kann man gegen Falschinformationen im Internet vorgehen?
Oh wow, okay. Auf einmal haben sie einen Riesenfass aufgemacht.
Mhm.
Ich meine, das finde ich ja gut, aber
ja, das mit dem Internet ist so eine Sache. Das ist gar nicht so einfach.
Ja.
Das denke ich auch. Ja, also, da bräuchte man wahrscheinlich ein komplett eigenes Ministerium oder zumindest eine eigene Abteilung, die dann irgendwie, keine Ahnung, Pressemitteilungen rausbringt oder das prüft irgendwie.
Ja, aber das wird nichts bringen. Na, die meisten Leute lesen sowas nicht. Die gehen dann halt trotz allem in ihre Social-Media-Bubble und werden dann da weiterhin voll geprügelt.
Naja, dann halt würde ich es halt unter Strafe stellen, ganz einfach. Es wird geprüft.
Ja, nur wo hört die freie Meinungsäußerung auf und ne, wo fängt dann Strafbarkeit an?
Wenn es falsche Informationen sind, oder?
Ja, das ist aber nicht so einfach zu definieren.
Man könnte halt danach definieren, ob da eine gewisse böswillige Absicht hintersteckt, ne? Also wenn ich behaupte, dass irgendein Politiker heimlich kleine Kinder bei sich irgendwo versteckt, dann würde ich das schon mit Rufmord irgendwie gleichsetzen, oder?
Ja, gut, das ist klar, aber es gibt ja auch noch andere, kleinere Sticheleien, sag ich mal so rum. Aber hey, wir werden es ja sehen. Deutschland, CDU, SPD will ja das Lügen jetzt mittlerweile auch verbieten. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Vor allen Dingen, ob das dann die CDU vor der Kanone abbekommt.
Lügen verbieten hört sich so an wie Kriminalität verbieten, weißt du?
Ja, genau das ist es wirklich. Also mal gucken, was wir hier in Deutschland machen, weil das ist ja eigentlich so ähnlich, ne? Da wird dann auch noch sehr interessant. Also ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht durchgelesen, was CDU, SPD da planen, weil immer wenn die was planen, dann von dem Chaos will ich in der Regel nichts wissen, aber das geht ja in die gleiche Richtung. Im Prinzip mal sehen, was daraus wird und dann bin ich mal gespannt, was in Japan daraus wird. Mal sehen, wer es besser macht. Jo. Das Rennen ist eröffnet. Ha. So, wir haben da noch ein Urteil, denn tatsächlich hat jetzt ein Gericht in Japan der Vereinigungskirche auch Om-Sekte oder Mom-Sekte, nee, wie heißt
die? Moon-Sekte.
Moon, danke. Moon-Sekte, dem religiösen Status in Japan entzogen. Das bedeutet, sie ist keine religiöse Körperschaft mehr, also verliert ihre steuerlichen Privilegien und naja, wenn das halt nicht mehr so hochoffiziell ist, dann hat man auch einen ziemlich schlechten Stand in der Gesellschaft in Japan. Sie darf noch aktiv sein, aber sie wird jetzt ganz, ganz große Schwierigkeiten kriegen.
Also sie hat praktisch den Status von einer Sekte jetzt. Weil die sind ja auch nicht staatlich unterstützt, oder?
Genau, also das, was sie eigentlich die ganze Zeit war, eine Sekte.
Ja, das ist natürlich die Chancen, dass die jetzt davon schwinden und an Bedeutung verlieren, sind da, aber sie sind nicht, ist nicht garantiert, leider Gottes. Es gibt auch noch andere Sekten, die nicht wirklich verschwinden, auch wenn sie halt geächtet sind der Gesellschaft.
Ich meine, also wir sehen das ja hier zum Beispiel in Deutschland oder auch Österreich oder Schweiz oder wo das war. Die ist da ja auch aktiv, aber nicht anerkannt. So, da tritt sie auch interessant auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Besonders immer sehr lustig, wenn sie, wenn wir dann eine E-Mail bekommen auf unsere, auf unser Artikel, wo dann du, na, das müsst ihr aber so und so machen und so und so machen. Das ist super nervig. Nein, sie wird in Japan definitiv aktiv bleiben, aber man kann auch besser gegen vorgehen. Das heißt also, gibt es halt eben so Sachen wie, ich wurde von der Sekte ausgenommen, dann könnte das schon doch deutlich anders ablaufen, als es halt jetzt abläuft, wo im Prinzip gar nichts passiert. Also insofern ein sehr, sehr richtiger Schritt. Hinzu kommt, es wird sich wahrscheinlich kein Politiker mehr trauen, jetzt mit der Sekte zusammenzuarbeiten.
Nice. Ich meine, es hat eine Weile gedauert. Was war es jetzt? Mindestens 3 Jahre lang war dieses Verfahren so am Laufen, ne?
Seit 2022.
Ja, ja. Boah.
Naja, und alles nur ausgelöst, weil eben ein Angehöriger eines Sektenmitglieds Shinzo Abe erschossen hat. Das war so der Auslöser und dann kam ja raus, wie tief die Sekte eigentlich in der japanischen Politik drin hängt. Weil irgendwie hatte ja komischerweise jeder der LDP nachher mit denen zu tun. Aufgearbeitet ist das Ganze übrigens immer noch nicht, aber zumindest hat man es geschafft, jetzt mal diesen Schritt zu gehen. Das hat auch wirklich lang genug gedauert.
Was war ein Krimi, war das?
Meine Güte. Aber ehrlich. So, und dann haben wir noch ein zweites Gerichtsurteil, denn der Iwao Hakamada Mata, du sagst, es wird mit T geschrieben, ne?
Ja.
Ja, gut, in Deutschland schreibt man ja anscheinend mit D. Ich weiß auch nicht, wieso, ich habe das D jetzt mal übernommen, aber egal.
Es ist so, weil der Name normalerweise öfters mit D geschrieben wird im Japanischen, aber er schreibt den anders, seine Familie schreibt ihn anders. Das können die Japaner machen, die können Schriftzeichen hinstecken und einfach sagen, wird aber so geschrieben.
Ja, gut, ja. Okay. Naja, nur um kurz zu erklären, falls ihr das auch schon gesehen habt, wir haben uns jetzt halt mit zum D entschieden, aber auf jeden Fall, er saß halt 47 Jahre unschuldig in Haft, in der Todeszelle und hatte ja sehr große Mühe, erstmal überhaupt ein Wiederaufnahmeverfahren anzustreben, wurde dabei dann auch freigesprochen, weil festgestellt wurde, ups, da wurden ja Beweise manipuliert, nein, sowas. Tja, und jetzt hatte er 217 Millionen Yen, also 133 Millionen Euro Schadensersatz erhalten.
Ist natürlich 1,3
Millionen. 1,33 Millionen, Entschuldigung. Ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil sein Leben ist zerstört, muss man leider ganz ehrlich sagen. Aber zumindest muss der Staat dafür zahlen.
Ja, ich meine, jetzt ist er 89. Ne? Was, jetzt hat er auch 1 Million Euro umgerechnet, aber okay. Dann hat er, braucht er sich wenigstens nicht um seine Altersvorsorge zu kümmern. Aber trotzdem, es ist mies ohne Ende.
Ja.
Und das wird auf jeden Fall große Auswirkungen haben. So eine Entschädigung habe ich in Japan noch niemals von gehört.
Nee, es ist eine Rekordentschädigung tatsächlich. Aber ich meine, es ist ja eigentlich auch der gravierendste Justizirrtum der Nachkriegszeit. Das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Der ganze Fall, der hat halt auch gezeigt, was wirklich schiefläuft im japanischen Justiz, überhaupt Strafsystem. Weil, naja, auch wir manipulieren mal eben kurz Beweise und fertig. Toll. Einfach nur, um irgendjemanden verurteilen zu können. Ja. Was läuft da falsch nochmal?
Also von der psychologischen Seite lässt sich das recht gut erklären. Dieser Drang, jemanden zu haben, den man bestrafen kann, ist in der Welt extrem weit verbreitet. Ne? egal ob es rituell ist, egal ob das in Sekten ist, egal ob das irgendwelche Verschwörungstheoretiker sind, die nach eben einem Schuldigen suchen. Nach einem Schuldigen suchen ist ein Ding, das überall da ist. Ich meine, sonst würde ja die verdammte Todesstrafe nicht existieren. Das Bedürfnis, jemanden, der Schuld hat, zu bestrafen, ist halt da. Ne? Aber wenn es halt ausatmet, wenn es halt überhaupt nicht gesellschaftlich akzeptabel wird wie hier, dann ist es natürlich ein absolutes Armutszeugnis, besonders für eine Regierung.
Es zeigt vor allen Dingen wieder, wie gefährlich die Todesstrafe ist. Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie endgültig ist. Es ist einfach so, es sitzen zu viele Unschuldige in Todeszellen weltweit. Und da sollte man wirklich langsam mal genauer drüber nachdenken, weil einfach nur, ja, wir müssen aber den Täter bestrafen. Ja, natürlich muss ein Täter bestraft werden, aber es muss der Richtige sein.
Und die Bestrafung muss auch korrekt sein. Es ist nicht, die Todesstrafe ist nicht hilfreich.
Nö, sie hilft
nicht mehr als eine lebenslange Einkerkerung. Ne?
Ja, vor allen Dingen heißt es ja nach dem japanischen Gesetz, dass die Todesstrafe innerhalb von 6 Monaten vollstreckt werden soll. Und ich meine, der gute Mann saß 47 Jahre.
Meisten sitzen auch Jahrzehnte drin.
Ja, das ist es halt eben. Ne? Also es ist, vor allem wenn man dann noch unschuldig so lange da drin ist, oh Gott, das will ich mir gar nicht vorstellen. Also der Punkt ist halt einfach, es zeigt eben, in Japan läuft einiges gewaltig schief. Und es ist ja nicht der erste Fall. Der nächste Freispruch in einem Wiederaufnahmeverfahren bahnt sich schon an, weil auch da wurden Beweise mal wieder manipuliert. Also in dem Fall, was heißt manipuliert? Da wurde ein Zeuge manipuliert. Ich denke, da wird es noch einige mehr Fälle geben.
Ja, wir wissen ja auch, dass das vor allem zu der Zeit das japanische Rechtssystem sehr fragwürdig war. Zumindest die Polizei, und das ist immer noch recht schwierig.
Ich wollte gerade sagen, ist es jetzt halt auch noch, also Geiseljustiz heißt es ja nicht umsonst. Man gerät sehr, sehr schnell in die Mühlen der Polizei und die sind dann nicht zimperlich, das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist schon sehr schwierig, es bräuchte eigentlich eine weitläufige Reform. Wir haben zwar jetzt die Gefängnisreform, die ist, glaube ich, ab nächsten Monat, ne?
Ja.
Genau, und da müsste man aber auch grundsätzlich, glaube ich, mal das Strafrecht so ein bisschen sich genauer angucken, weil ich glaube, das wurde seit der letzten Modernisierung, die auch schon gut und gerne ein paar Jahrzehnte her ist, nicht mehr angefasst, oder?
Ja, da brauchen wir mehr Zwang und Druck. Also Einsicht ist nicht von der japanischen Regierung einfach so zu erwarten. Aber das Anwaltsteam, das jetzt hier für Hakamata gewonnen hat, das kündigt ja noch an, es weitere Klagen zu machen. Erstmal gegen die Präfektur und dann auch gegen die japanische Regierung. Mhm. Und Verantwortung und Veränderungen wollen die schon haben. Und das ist gut. Vielleicht haben sie sogar Chancen.
Hoffen wir es.
Wir hoffen es. Das ist nämlich sehr wichtig, wie gesagt. Wenn man schon jemanden verurteilt, dann sollte es auch schon der Richtige sein.
Ja, und es muss sich definitiv was ändern. Aber gut, da kann man auch wieder sagen, naja, Konservative halt. Immer dasselbe. Aber man muss auch ehrlich sein, die Todesstrafe hat eine sehr, sehr große Akzeptanz in der japanischen Bevölkerung. Die liegt aktuell laut aktuellen Umfragen bei 89%. Das ist schon wirklich viel. Selbst in den USA gibt es, glaube ich, nicht so viele Befürworter, wenn ich mich gerade nicht irre. So, kommen wir mal zum Tourismus, denn logischerweise ist da ja auch wieder einiges passiert. Als allererstes, ab April wird es bei 3 der größten internationalen Flughäfen in Japan leichter als Tourist einzureisen, denn es wird ein neues Kontrollsystem geben, das die Einreise- und Zollformalitäten vereinfachen soll. Es geht halt darum, dass sogenannte One-Stop-Gates eingeführt werden. Das sind elektronische Kontrollstände. Und da gibt man dann eben seine Ein- und Ausreisedaten, Zollerklärung und so weiter, alles halt direkt ein und es wird alles dort dann abgewickelt. Man muss sich allerdings, das darf man jetzt auch nicht vergessen, vorher bei, ich glaube, visitjapan.com oder irgendwie so, also auf der Seite auf jeden Fall registrieren, damit das Ganze funktioniert. Und es gilt auch nur für Touristen. Also es gilt jetzt nicht für Menschen, die halt ein Aufenthaltsvisum für Japan haben. Also ein längerfristiges Aufenthaltsvisum. Damit kommt das System irgendwie nicht klar. Aber zumindestens, kann man jetzt schon mal schneller einreisen.
Ja, das ist für den Tourismus toll. Ne?
Ja.
Ich meine, wenn du als Student ein Jahr oder ein halbes Jahr nach Japan gehst, dann glaube ich, wirst du es überleben, wenn deine Einreise 20 oder 30 Minuten länger dauert. Aber ja.
Es macht es halt deutlich einfacher, muss man sagen.
Ja. Die großen Massen sind ja natürlich die Touristen. Und wenn die schneller durchkommen, dann rechnet sich das schon. Ne?
Richtig. Ja. Es geht übrigens um den Flughafen Haneda, den Kansai International Airport in Osaka und der Flughafen Narita.
Ja. Also schon große Dinger. Ne?
Genau. So, und dann ist die Kirschblütenzeit gestartet, also in Tokio, hochoffiziell an dem Baum beim Yakuza, naja, ich nenne den Referenzbaum, ich weiß gar nicht genau, wo der steht, fällt mir gerade so ein, wurden die ersten drei Blüten gesichtet. Yay! So, und damit ist die Kirschblütenzeit offiziell gestartet. Ja, die schönste Zeit in Japan, kann man eigentlich fast sagen. Also neben Herbst, der ist auch schön bunt. Man macht sich allerdings ganz gewaltig Sorgen über die Masse der Touristen. Der speziellen ausländischen Touristen und vor allen Dingen über das Benehmen der ausländischen Touristen, weil das ist ja nicht immer so, wie es eigentlich sein sollte. Also speziell hat man halt Angst, dass sie losgehen und die Bäume beschädigen und so weiter, Äste abreißen etc., Müll liegen lassen und so weiter und so fort. Und dementsprechend bereiten sich gerade, eigentlich kann man sagen, das ganze Land darauf vor. Man rechnet halt mit sehr viel respektlosem Verhalten und deswegen gibt es halt mal wieder das übliche Information.
Ja. Ja, also das respektlose Verhalten, das erwarten sie nicht von ungefähr. Nö. Denn die Japaner sind auch in der Kirschblütenzeit Meister darin, ihren Müll liegen zu lassen bei den Bäumen.
Oh, ne? Ja,
stimmt. Gerade wenn sie einen zu viel getrunken haben.
Ja. Also das ist berechtigt, die Angst.
Naja, ja, es sind nicht immer nur die bösen Ausländer in dem Fall, ne?
Es sind einfach nur die Menschen, ne? Hm. Es ist nur menschlich.
Das ist eben der Punkt. Man versucht vor allen Dingen jetzt mit Piktogrammen die Menschen auf alles Mögliche hinzuweisen. Zum Beispiel kein Müll und bitte kein offenes Feuer an den Bäumen, was so verständlich ist. Das hier muss jetzt so wirklich nicht sein. Ja, mal gucken, was bei rauskommt. Ich wette, da wird es wieder einige Beschwerden geben, garantiert. Denn mehr Touristen bedeutet automatisch mehr Ärger. Das ist halt einfach so. Überall, wo mehr ist, kommt das auch zu anderen Seiten, zu mehr.
Ja, die genauen Zahlen wissen wir halt erst später. Aber wenn man sich den Trend anguckt, kann man schon davon ausgehen, dass es Rekorde sein könnten, ne?
Ja, da kann man von ausgehen. So, und dann wird Kyoto für Touristen teurer. Denn Kyoto hat eine umfassende Erhöhung der Übernachtungssteuer beschlossen. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Aber jetzt steht's halt fest und die wird ab März kommenden Jahres in Kraft treten. Das heißt, da wird schon einiges deutlich mehr auf den Hotelpreis draufgeschlagen.
Ja, es hat sich nicht exakt verzehnfacht. Es hat sich auch der Höchstbetrag verändert, ne? Mhm. Also die sind gestaffelt, ne? Nach dem Preis für die Übernachtung. Das heißt, je edler dein Hotel, desto mehr musst du zuzahlen.
Macht Sinn.
Ja. Macht definitiv Sinn. Wird aber nicht die einzige Maßnahme bleiben. Man überlegt momentan noch tatsächlich, ob man bei kleinen Hotels, also Hostels zum Beispiel, ob man da jetzt auch noch irgendwas noch ein bisschen dran schraubt. Weil, die Kosten, die durch den Tourismus entstehen, das sind ja nicht nur Einnahmen, sondern die Stadt hat ja auch kräftig zu tun, müssen ja auch irgendwie finanziert werden. Und das Geld erhofft man sich dadurch natürlich.
Ja. Aber wenn ich mir das so ansehe, dann gehen sie eher an die Luxus-Touristen dran, was das Geld angeht. Weil bei Übernachtungen bis 130 Euro umgerechnet ist dann das weniger als 3 Euro Übernachtungsgebühr pro Nacht. Also das ist nicht so der Wahnsinn. Und selbst bis 300 Euro sind es dann irgendwie 6,60 Euro oder 7 Euro um die rum, ne? Also, das ist nicht das Wilde. Das wird nur viel, wenn es dann für die Reichen ist, ne? Mhm. Also für die Leute ab 700 Euro mehr, etc. Also, dann musst du bis zu 70 Euro dazu zahlen.
Richtig. Aber es ist ja nicht die einzige Stadt, die eine Übernachtungssteuer einführt, denn das machen tatsächlich immer mehr Regionen, besonders ländliche Gebiete übrigens, die mittlerweile auch mit einem Besucheransturm konfrontiert sind. Denn die japanische Regierung hat ja gesagt, naja, gut, wir müssen halt die üblichen Touristengebiete entlasten, also sehen wir mal zu, dass wir die alle in ländliche Gebiete drücken. Das ist, es läuft noch nicht so richtig, aber es reicht schon, dass ländliche Gebiete mittlerweile schon unter Besucheransturm ächzen. Und dementsprechend wird halt immer mehr auf diese Steuer zurückgegriffen, denn das ist ja tatsächlich eine gute Einnahmequelle.
Ja, also die Steuern, die fließen ja direkt in die Gemeinden, nicht wahr? Jetzt hoffen wir doch, dass die Bürokratie da nicht irgendwie schläft und die tatsächlich für was verwendet werden. Aber normalerweise, man sieht ja schon den Zwang dazu, sie meinten, für den Touristen vorzubereiten. Ne? Deswegen glaube ich dann schon, dass das funktionieren könnte gut.
Ja, es gibt halt auch immer mehr Probleme, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel in der Onsenstadt Gero, die ist ja bekannt für ihre wirklich tollen heißen Quellen, da wird langsam das Wasser knapp. Das ist halt auch nicht so gut, weil einfach zu viele Touristen da sind. Und so solche Sachen, das muss halt alles irgendwie gegenfinanziert werden, damit man was dagegen unternehmen kann. Und das geht einfach nur mit Geld. So. Und gerade ländliche Gemeinden sind jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass sie viel Geld in der Haushaltskasse haben. Ne?
Ja, leider.
Eben, aber naja, es ist irgendwie verständlich, dass das dann gemacht wird.
Meine Güte, wenn ich mir überlege, dass der Tourismus tatsächlich die Haushalte der kleineren Gemeinden so ausbalancieren könnte, weil wir haben ja das ja schon öfters mal angesprochen, dieses Problem mit der Heimatsteuer, dass dann gewisse Gegenden einfach nicht genug bekommen an Steuern wegen diesem blöden System, wenn sie den Leuten nicht was bieten können, ne, so als Geschenke.
Da gibt es gerade wieder einen ganz großen Skandal, ne?
Oh, okay. Okay,
was ist ja, denn eine Stadt hat lokale Weintrauben angeboten als Geschenk. Das hat sich herausgestellt, es sind keine lokalen Weintrauben. Ist ein Riesenskandal in Japan gerade.
Aber also, ich meine, theoretisch ist es ja Irreführung, ne?
Ja, aber das ist gerade ganz, also man deckt gerade eine Heimatsteuermafia auf. Das ist sehr, sehr interessant.
Es ist natürlich ein bisschen blödsinnig, aber im Prinzip, ich kann verstehen, also die Japaner sind ja sehr bedacht, woher ihre Sachen herkommen. Und wenn halt draufsteht, das kommt daher und das kommt nicht daher, dann kann ich verstehen, dass manche ein bisschen zickig werden.
Ja, so ganz klein wenig.
Man möchte ja lokale Spezialitäten. Doof, wenn sie nicht lokal sind.
Richtig. Aber wenn wir gerade auch schon übrigens über überlastete Verwaltungen oder Städte und so weiter reden, da gibt es noch eine ganz andere Geschichte. Und zwar die Honseki-Adressen sorgen für einen immensen Verwaltungsaufwand in Japan. Besonders übrigens da, wo sehr beliebte Adressen sind. Also um es ganz kurz zu erklären. In Japan kannst du eine Adresse anmelden und das muss nicht dein Hauptwohnsitz sein. So. Und es gibt Adressen, die sind wahnsinnig beliebt, wie zum Beispiel die Adresse des Kaiserpalastes. Und das führt halt dazu, dass gerade diese Bezirksverwaltung überflutet wird von Anträgen und nicht mehr hinterherkommt. Also in dem Stadtbezirk, wo halt diese Adresse ist, leben offiziell 68.000 Menschen. Im Familienregister sind aber mehr als 213.000 Menschen registriert, also dreimal so viele wie die tatsächliche Einwohnerzahl des Bezirks. Jetzt hat die Bezirksverwaltung gesagt, Leute, könntet ihr das bitte lassen, wir kommen nicht mehr hinterher. Und sie ist nicht die Einzige, auch andere beliebte Adressen, also Stadtverwaltung, wo beliebte Adressen sitzen, sagen genau dasselbe, weil, hallo, wir schaffen es nicht mehr, lasst es sein, Hilfe.
Meine Güte, welcher Gesetzesgeber dachte, das wäre eine gute Idee, den Leuten das zu erlauben?
Ich habe keine Ahnung. Übrigens, nur so als kleiner Spaß, also neben der Adresse des Kaiserpalastes ist übrigens auch die Adresse des Bahnhofs Tokios unglaublich beliebt.
Yo, am Bahnhof leben wie viele 100.000 Menschen? Meine Güte.
Naja, es hat halt praktische Gründe, denn prominente Adressen sind ja leichter zu merken. Nur wenn man da nicht wohnt, was bringt das eigentlich? Also das System kapiere ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut, ich meine, okay, warum nicht? Aber der Witz ist, es wird bald noch schlimmer, also noch mehr Verwaltungsaufwand. Denn am 26. Mai trat eine Änderung des Familienregistergesetzes in Japan in Kraft. Denn künftig müssen auch die Aussprachen von Namen in Katakana in den Registern vermerkt werden. Das heißt also, alle müssen angeschrieben werden und es muss dann nach der offiziellen Schreibweise gefragt werden.
Oh ja, wir hatten es ja vorhin schon bei Hakamata, ne? Normalerweise wird sein Name mit D ausgesprochen, weil es einfach irgendwie mehr, so 70% oder 80% von den Schriftzeichen werden so ausgesprochen. Aber nein, er hat es halt natürlich anders gemacht. Und das muss man erstmal gesagt bekommen.
Ja. Und deswegen hängen jetzt in einigen Stadtverwaltungen schon Warnung, Achtung, demnächst kommt eine Papierflut.
Wunderbar.
Aber ja, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil tatsächlich das ja grundsätzlich, also ist es so ein kleines Problem in Japan, dass manchmal Namen, wie gesagt, irgendwie geschrieben werden, aber anders gesprochen werden. Zumindest habe ich das mal von Bekannten gehört, wo dann auch mal, naja, peinliche Namenverdreher dann irgendwie kommen. Dann heißt man aus Versehen dann auf einmal plötzlich sowas wie Toilette oder so, weil die Leute die Schriftzeichen halt falsch lesen. Obwohl sie ja, sie können halt so gelesen werden oder so gelesen werden, ne?
Wie heißt du denn, liebes Kind? Breitschwert!
Dann hatten wir ja auch schon mal, dass es immer mehr Eltern gibt, die versehentlich ihren Kindern in Japan Namen geben, die anders gelesen werden können. Und dann eher unflätig sind. Also das ist tatsächlich ein kleines Problem.
Also der Junge, der mit dem Namen Autoreifen rumrennt, der tut mir übrigens leid. Und das ist jetzt kein Scherz, den gibt es tatsächlich.
Also, ist ja kein Problem, wenn alles schriftlich ist. Aber funktioniert halt nicht immer so, ne?
Ja, das Problem ist halt, es ist einfach eine riesengroße Belastung, gerade für die, die eh damit schon zu kämpfen haben. Weil, naja gut, ich meine, der wohnt hier nicht. Warum sollten wir uns jetzt darum kümmern? Das ist irgendwo auch, also es ist echt ganz, ganz komisches System in Japan, muss man ganz ehrlich sagen. Was sogar zweifelhaft werden dürfte, ist, dass die japanische Polizeibehörde darüber nachdenkt, ein Geldautomatenlimit für ältere Menschen einzuführen, und zwar begrenzt auf 300.000 Yen, also 1.850 Euro. Das heißt, Personen ab 75 Jahren sollen eben nicht mehr Geld abheben können. Begründung? Weil gerade diese Menschen immer häufiger Opfer von Betrugsmaschen werden. Auf der einen Seite klingt das ganz gut. Es gibt aber ein ganz großes Aber. Erstens, Selbstständige könnten dadurch ein dezentes Problem bekommen. Ja, es gibt auch ältere Menschen, die selbstständig sind. Und zum anderen ist das logischerweise ein Eingriff in die finanzielle Selbstbestimmung. Und das ist also ein zweischneidiges Schwert.
Brutals. Ja, es ist gut gemeint, aber schlecht durchdacht. Mhm. Es also, ist wirklich Hammer.
Man muss dazu sagen, es gibt schon Banken, die haben freiwillig ein Limit für ältere Menschen eingeführt. Die belaufen sich dann so in der Regel bei auf 500.000 Yen, also 3.080 Euro. Natürlich sind diese Betrügereien ein gewaltiges Problem in Japan, weil der Schaden wird halt immer größer, muss man ganz ehrlich sagen. Man muss auch definitiv was dagegen tun, aber ob das unbedingt gerade die beste Idee ist, ich weiß ja nicht.
Es ist auf jeden Fall einfacher, als die Leute aufzuklären und sie dazu zu überreden, freiwillig eine eigene Limit zu akzeptieren. Ne? Mhm. Stattdessen kannst du auch einfach groß mit der groben Kelle alle älteren Leute.
Na, ich muss ganz ehrlich sagen, ein System, wo die Bank eben den Kunden anschreibt, sagt, hallo, ne, wir würden ganz gerne Sie gegen Betrug schützen und deswegen wäre es nett, wenn Sie uns vielleicht erlauben, ein Limit einzurichten, wenn Sie uns eine Höhe vorschlagen. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Aber naja, nee, man macht das lieber so rum.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, ist es bei euch auch? Meine Bank ist automatisch immer ein Limit auf jedem Konto drauf pro Tag, ne? Hm. Und man kann mit denen natürlich reden und das verändern, wie man möchte. Aber
ja, ich kann das online machen.
Ja, ich kann das auch ganz einfach, wenn ich Überweisungen habe und dann weiß ich nicht, das ist noch nie passiert, aber ich kann das tatsächlich dann einstellen. Gut, dann kann ich es am selben Tag nicht nochmal ändern, macht ja auch Sinn. Ja, wenn man es hochsetzt oder runtersetzt, ist man sich normal. Aber ja, das geht ganz, ganz einfach eigentlich. Man muss das halt älteren Leuten zeigen, weil ich meine, die sind meistens schon mit Online-Banking irgendwie überfordert.
Ja.
Oder man geht, schult das Personal am Schalter und sagt so, weiß ich nicht, liebe Frau, sowieso wollen Sie das nicht vielleicht so einstellen und das dann erklären?
Nein, das mit dem Schulen funktioniert anscheinend nicht immer, jedenfalls hier nicht in Köln. Denn wie oft habe ich jetzt schon alten Herrschaften, also meinen Nachbarn vor allen Dingen, das Ganze mal erklären dürfen. Und ja, es ist wirklich teilweise, oh Mann, da bist du wahnsinnig. Ich mach's gerne, okay, klar, aber die haben halt von der Bank totalen Blödsinn erzählt bekommen. Also es ist anscheinend von Bank zu Bank ziemlich unterschiedlich.
Das kann auch sein. Und man muss dazu sagen, dass ich möchte natürlich nicht alle Leute über einen Kamm scheren, aber ältere Leute können manchmal recht ignorant sein, wenn es um jüngere Menschen geht. Also wie oft ich, denke ich, meiner Oma schon irgendwas erklärt habe und sie das am Ende dann immer noch dachte, besser wissen zu müssen. Ich glaube, das kennen sehr viele.
Du, ich müsste echt mal nachschauen, ob... Also ich meine, ist ja nicht umsonst zu einem Problem geworden. Aber ich frage mich, ob diese Forderung nach einem Gesetz, um das zu beschränken, unnötig ist, wenn sowieso die meisten der Banken in Japan auch so ein Limit einfach von vornherein haben.
Naja,
ich kann mir nicht vorstellen, dass die Banken das nicht haben.
Man darf da zwei Sachen oder eine Sache speziell nicht vergessen. So ein Limit von, sagen wir mal, 500.000 Yen, das hört sich wenig an, 3.000 und was zerquetschte Euro. Aber viele Menschen haben ja viel, viel weniger Geld durch ihre mickrige Rente. Weil wir wissen ja, in Japan ist ja die Altersarmut extrem hoch. Und das schützt halt tatsächlich nur die wenigsten. Also tatsächlich wäre so ein System, dass man so ein Ding halt selber einrichten kann in beliebiger Höhe, vielleicht doch eigentlich eine ganz, ganz gute Idee. Denn auch bei den 300.000 Yen wird das nicht jeden betreffen.
Ja,
Opfer kann man allerdings sehr schnell werden, das muss man dazu sagen. Weil die Methoden sind übrigens auch dank KI mittlerweile sehr ausgefeilt.
Das sind ja alles tägliche Limits, ne? Das heißt, du kannst an einem Tag nicht mehr als 1.800 Euro abnehmen. Mhm. Okay, das wirst du nicht so oft brauchen im Alter.
Mhm. Und nein, selbst das wenn, gibt es auch bei manchen Banken, also zumindest in Deutschland, dass du halt ein Tageslimit haben kannst. Du kannst aber auch ein wöchentliches und du kannst auch ein Monatslimit haben. Und das kann sich auch daran verschieben, ob du jetzt bei deiner eigenen Bank das abhebst oder zum Beispiel jetzt auch in einem europäischen Nachbarland bist oder gar im Ausland bist. Also das kann man tatsächlich bei den meisten Banken separat auch nochmal einstellen lassen.
Also dieses eine grobe Limit für alle, das ist für die Katz.
Nein, das ist halt immer noch das Problem, wenn du selbstständig bist und brauchst mal ein bisschen mehr Geld, dann kann das schon ziemlich doof sein.
Ja, ja.
Das ist halt so eine Sache. So, in Japan war ja der Beruf des Beamten jahrelang eigentlich so die Prestigelaufbahn für junge Leute. Das hat sich seit Jahren eigentlich gedreht und ist mittlerweile eine Katastrophe für die Ämter geworden, denn kaum noch junge Menschen wollen Beamter werden, weil Arbeitszeiten, jenseits von gut und böse Bezahlung, brauchen wir gar nicht drüber reden. Man geht halt lieber in die Privatwirtschaft. Mhm. Und das hat jetzt auch ein Expertengremium festgestellt. Ich meine, man muss natürlich extra wieder Experten dafür einsetzen. Und die haben jetzt eine umfassende Reform der Beamtenvergütung erfüllt, denn es ist nämlich so. Die Gehälter werden in der Regel orientiert sich an Unternehmen mit 50 Beschäftigten. Die zahlen natürlich nicht ganz so viele. Man sagt halt, Leute, nee, macht das mal lieber an Unternehmen mit 100 Beschäftigten fest. Das ist definitiv besser. Und übrigens bei Spitzenbeamten oder beziehungsweise hochrangigen Beamten sollte das doch bitte mehr sich an Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern orientieren, also schon natürlich dann ordentlich groß, weil die zahlen ja auch dementsprechend, weil wir müssen das hier einfach besser gestalten. Hinzu kommt, dass man auch sagt, Leute, ihr müsst doch mal ganz dringend was bei den Arbeitszeiten machen, weil so geht das nicht weiter.
Ja, du, ich finde, das geht eigentlich gar nicht so weit. Weil wenn man sich sieht, wie es den mittelgroßen Geschäften in Japan geht, mit um die 100 Eingestellten oder 200.
Das ist noch nicht viel.
Nee, ist auch nicht besonders gut, ne?
Nö. Aber zumindest wird das Gehalt schon mal ein bisschen steigen. Ja. Ob das den Beruf natürlich attraktiver macht, ist eine andere Geschichte, weil gerade die großen Unternehmen zahlen natürlich deutlich mehr. Mhm. Klar, ich meine, die suchen auch händeringend und dementsprechend gibt es da halt ordentlich Benefits, die halt eben eine Behörde nicht geben kann oder will oder wie auch immer.
Ja, ich meine, das ist jetzt eine generelle Expertengruppe, die auch im Endeffekt für die Regierung das macht, ne? Mhm. Also für ganz Japan. Gott sei Dank haben wir bei kleineren einzelnen Behörden eher schon Fortschritte zu gesehen oder auch zu erwarten. Ne?
Ja, aber Gott sei Dank.
Ich meine,
also Tutori zum Beispiel hat jetzt festgelegt, dass es faire Bedingungen für Teilzeitbeschäftigte in den Behörden gibt. Man muss mich dazu sagen, sehr, sehr viele Behördenmitarbeiter haben nur Jahresverträge. Sie gelten nicht als reguläre Mitarbeiter und sind dementsprechend schlechter gestellt. Ja. Das ist tatsächlich gang und gäbe mittlerweile in Japan, was übrigens natürlich auch wahnsinnig gegen Arbeitskräftemangel hilft, muss man auch mal ehrlich sein. Und die japanische Präfektur Tottori hat jetzt beschlossen, dass man halt eben ein neues Beschäftigungsmodell noch dieses Jahr einführen wird. Das ist dann speziell für Kurzzeitfestangestellte und das sieht halt eben vor, dass sie Menschen mit reduzierten Arbeitszeiten denselben Beschäftigungsstatus wie reguläre Vollzeitbeschäftigte erhalten. Das heißt, sie bekommen mehr Geld, aber sie werden automatisch auch nicht mehr schlechter behandelt.
Ja. Das ist
also man ist kein Arbeitnehmer mehr zweiter Klasse, um das mal ganz doof auszudrücken.
Naja, das ist immerhin schon ein Fortschritt, weil wir wissen ja, dass Teilzeitkräfte in Japan nun wirklich nicht den besten Status haben.
Ja, die haben gesehen, dass es ein Riesenproblem wäre für ihre Verwaltung, wenn sie nicht ihre Leute sich halten. Also machen die das richtig. Und ich glaube schon, dass wir das öfters und schneller bei den kleineren einzelnen Präfekturen sehen würden, als bis dann die Regierung da reagiert drauf. Selbst wenn sie exakt das umsetzen würden von dem Expertengremium, da wäre ja nur so ein bisschen Hilfe. Also,
da kannst du übrigens von ausgehen. Das wird genau so laufen.
Ja.
Also definitiv. Es ist aber tatsächlich ein wichtiger Schritt, weil es muss was passieren, denn mittlerweile waren Experten davor, dass Japan irgendwann handlungsunfähig wird. Ist auch kein Wunder, weil keine Beamten mehr da sind. Und ich meine, auch Japan leidet ein bisschen unter der gleichen Regulierungswut wie wir. Die ist zwar nicht ganz so fortgeschritten, da sind wir tatsächlich mal besser. Okay. Aber die Bürokratie, die kann sich auch wirklich sehen lassen, muss man ehrlich sagen. Und dafür braucht es halt Beamte, ne? Also, irgendjemand muss den ganzen Mist ja überprüfen.
Ja.
So, ebenfalls mit einem Arbeitskräftemangel haben ja bekanntlich Busunternehmen zu kämpfen. Ich glaube, wir hatten letzte Woche auch drüber gesprochen. Hm. Und da ist jetzt die Stadt Gifu vorgeprescht und hat jetzt gesagt, ja gut, also wir brauchen jetzt ganz, 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 ganz dringend Busfahrer. Wir finden aber keine, also kriegt ihr jetzt Benefits. Wir bezahlen euch nämlich die Wohnung.
Das ist schon mal ein Ding, oder?
Das ist doch mal ein Angebot. Also damit kannst du bestimmt eine Menge Menschen locken.
Ja, gut, das ist jetzt nicht viel, ne? Also man muss dazu sagen, das Verkehrsunternehmen und die Stadtverwaltung teilen sich jeweils, also zahlen jeweils 20.000 Yen pro Monat, also 123 Euro. Ich kenne jetzt nicht die aktuellen Mietpreise in der Stadt, aber das dürfte eine kleine Einzimmerwohnung sein.
Ja.
Aber immerhin etwas, ne? Muss man auch dazu sagen.
Es ist auf jeden Fall attraktiver, als was viele andere bieten, ne?
Richtig. Wohlgemerkt gilt das aber erstmal nur für 5 Busfahrer, aber immerhin schon mal besser als nix. Man muss aber auch dazu sagen, also sie bräuchten eigentlich deutlich mehr Fahrer, denn alleine zwischen 2019 und 2023 sank die Zahl von 490 auf 398 Busfahrern, also 20% weniger in 5 Jahren.
Hm.
Und man rechnet in der nächsten Zeit mit noch weniger Busfahrer, weil sehr, sehr viele gehen jetzt halt in Rente. Naja, und man hat da keine Nachrücker, weil irgendwie, nee, komisch, junge Leute wollen keine Busse fahren, da werdet das erwartet. Und man hat ja bekanntlich während der Pandemie auch ordentlich Leute rausgeschmissen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und was haben die gemacht? Ja gut, ich bin arbeitslos, ich suche mir da mal einen neuen Job, ne?
Was ja auch verständlich ist, ne?
Ja, hätte man auch gar nicht mitrechnen können, dass das ein Problem gibt, ne?
Ja, jetzt reagieren sie. Ob das zu wenig ist, zu spät, das werden wir dann sehen. Aber sie wollen zumindestens Sie wollen es zumindest versuchen.
Ja.
Sie haben ja nicht nur geplant, neue Busfahrer die Wohnungsmiete dazu zu zahlen, sondern auch bestehende Busfahrer weiter zu fördern oder Leute,
richtig,
die privat schon eine Wohnung haben, zu fördern. Also die versuchen es. Also zumindest haben sie den Anfang gemacht. Ob sie es durchziehen können, das ist die Frage, ne? Ob die Leute dann darauf ansprechen.
Das werden wir dann sehen.
Ja.
So, und dann haben wir noch was aus der Wirtschaft, denn nicht nur in den USA hat man keine Eier, nee, in Japan hat man auch keine. Naja, also eigentlich hat man schon, aber man hat eine gewaltige Krise, denn auch in Japan hat man gewaltig mit der Vogelgrippe zu kämpfen. Und man rechnet momentan schon wieder mit einem Eiergeddon. Und ja, ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist tatsächlich so genannt worden. Denn die Eierpreise sind ziemlich gestiegen. Also momentan kosten 10 Eier unterschiedlicher Größe 286 Yen, also 1,91 Euro. Und das ist schon mal ein Anstieg von 20% im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt, um 4% mehr als im Februar. Autsch. Und in Tokio ist natürlich noch teurer, da kosten Eier mittlerweile 330 Yen, also 2,20 Euro. So, und das ist immerhin schon mal ein Anstieg von 57%. Also es tut wirklich langsam weh. Und man darf nicht vergessen, Eier, ja, das kannst du eigentlich als Grundnahrungsmittel in Japan bezeichnen.
Ja.
Und Problem ist halt, dass immer mehr Ausbrüche von Vogelgrippe auf Geflügelfarmen gemeldet werden. Und dementsprechend muss großflächig Keulung durchgeführt werden, was natürlich die Preise weiter nach oben steigen lässt. Und deswegen spricht man halt eben davon, entweder neuer Eierschock oder halt eben ein Eiergeddon. Ich finde diesen Namen total bekloppt.
Ja. Ich finde das so extrem. Ich meine, wir sind ja jetzt mittlerweile auch erwarten, dass wir von Amerika nur Blödsinn bekommen.
Jop.
Aber dass dann einige von den Regierungssprechern in Amerika wirklich gesagt haben, dass sie die Vogelgrippe einfach so laufen lassen wollen, bis sich das irgendwie ausgegrippt hat. Ne?
Ja, das ist irgendwie ein sehr interessanter Ansatz. Vor allem, wenn man bedenkt, das Ding ist ja im Prinzip unglaublich anstecken. Also wenn du ein Hühnchen hast praktisch und du hast, weiß ich nicht, 10.000 Hühner, musst du alle killen, weil die garantiert schon alle angesteckt sind. Also diese Krankheit ist so unglaublich ansteckend. Und das Schlimme ist ja daran, wenn man so ein bisschen Ahnung von sowas hat, wenn man eine Krankheit lang genug weiterlaufen lässt, ohne sie in irgendeiner Form zu behandeln oder aufzuhalten, dann fängt sie an zu mutieren. Und dann wird's richtig ungemütlich.
Meine Güte, haben wir eine Vogelgrippenpandemie in der Zukunft wegen Amiland?
Würde mich
nicht wundern.
Es kann praktisch irgendwann so weit eskalieren, dass es halt dann direkt auf Menschen übertragbar ist.
Also es gibt da ein ganz einfaches Beispiel, nennt sich Masern. wir nehmen gerade in der USA extrem zu, weil aus der Politik kommt, boah, braucht man nicht impfen, alles gut, einfach machen lassen, tut den Kindern gut. Ergebnis, es sterben immer mehr Kinder.
Ja, oder haben Langzeitschäden, was viele nämlich nicht vergessen, weil wenn Kinder richtig hart Masern haben in einem gewissen Alter, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ein paar Jahre später zum Beispiel an Meningitis sterben, enorm hoch.
Ja. Also es ist halt so eine Sache, aber gut, seien wir mal ehrlich, in den USA hat man ja sowieso das Gehirn abgeschafft. Also zumindest bei den meisten Menschen mittlerweile. Was ich sehr lustig finde, ist, man bölkt momentan Europa nur gegründet worden, um den USA zu ärgern, blasels, blub. Und dann kommen sie an, habt ihr mal ein paar Eier für uns? Ich habe mich weggeworfen, als ich das gelesen habe, ehrlich. Das war wieder so, ach Leute.
Ja, aber das Problem ist halt, so ein Vögelchen kann halt fliegen. Und es kann sich halt auch in anderen Farmen so gerne breit machen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich das halt weiter ausbreitet, gerade Japan, weil Japan theoretisch direkt neben Amerika liegt. Also ich glaube, die sind schon ein bisschen besorgt, dass das mit der Vogelgrippe eskaliert.
Daneben jetzt nicht, also das ist schon ein bisschen mehr Flug, ne? Aber
du weißt, was Banks meint, ne?
Ja, natürlich,
der internationale Zusammenhang von all den Lieferketten, da könnte sich schon eine mutierte Variante der Vogelgrippe von Amerika auf Japan übertragen und dann hier wieder die Geflügelbestände zerstören. Ne?
Mhm. Also es kann tatsächlich ziemlich böse enden mit dem, was die USA da gerade veranstalten. Aber gut, ich meine, jetzt hat man ja sowieso gerade das Zollproblem. Das wird Japans Wirtschaft ja auch gewaltig treffen, weil Japan exportiert ja unglaublich viel Auto und Autoteile und so weiter fröhlich nach in die USA. Man ist momentan noch so auf den Trichter, ja, wir werden noch mit Trump reden, das werden wir schon hinkriegen, dass wir eine Ausnahme bekommen. Man könnte auch sagen, man ist positiv optimistisch, nochmal gegen eine Wand zu rennen. Wird auf jeden Fall noch lustig in der nächsten Zeit. Man kündigt übrigens auch gleichzeitig an, wir werden auf jeden Fall bestimmt auch eine Reaktion ergreifen, aber Japan ist halt sehr vorsichtig. Da ist die USA Gott sei Dank weiter, weil, was war das vorhin? Die haben jetzt gesagt, ja gut, dann reagieren wir halt da drauf und werden auf digitale Dienstleistungen mal fröhlich alles erhöhen. Das würde Tech-Unternehmen wehtun. Ich bin mal gespannt, was Japan macht.
Ich finde es interessant, alle anderen Länder sind so, wir sind mal vorsichtig und wir gucken mal. Und Amerika ist so, Bulldozer, volle Fahrt voraus.
Ja. Wie gesagt, die haben da halt eben so ein oranges Umgehopse, der nicht ganz heiter in der Birne ist.
Das Problem ist, Japan ist in der Sache so zögerlich. Ich meine, sie haben ja jetzt gesagt offiziell, dass sie sich auch noch nach anderen Partnern umsuchen für die Zukunft, aber trotzdem noch vollstes Vertrauen in die USA haben. Das ist natürlich diplomatisches Geschwatz von wegen, eigentlich wollen wir uns von den USA abwenden.
Ja, das hat so ein bisschen was von, ich kann mir auch andere Freunde suchen.
Ja. So, ich drohe dir jetzt, weißt du, ich suche mal andere Freunde. Ja. Naja, ich sag mal so, man ist ja. Also es gibt zumindest einige Stellen der japanischen Politik, die nicht ganz so doof sind und immer noch auf die USA setzen. Die waren auch um die Wette, weil das wird ja nicht die einzige Maßnahme bleiben, die Trump ergreifen wird. Ich meine, der glaubt ja wirklich, dass jetzt wegen den Zöllen auf einmal haufenweise Firmen in die USA abwandern und dann Arbeitsplätze entstehen, dass die Zölle natürlich erstmal für Preissteigerungen sorgen. Blip. Übrigens, kleiner Funfact, die Autozölle, da gibt's genau ein Unternehmen, das ist absoluter Nutznießer und das ist Tesla. Wer hätte das erwartet? immer dieses Rumgemeuchle. Aber wir wissen, bei Trump wird garantiert noch was kommen und die USA-Wirtschaft, sagen wir doch mal ehrlich, die wird ein paar Jahre am Boden liegen, wenn er so weitermacht. Aber gut, egal. Ich meine, die Menschen kriegen davon nichts mit. Man hat ja jetzt gesagt, wir wollen jetzt mal ein bisschen in die Schule eingreifen und in die Geschichte und so weiter und so fort. Also bis hier Amerikaner das merken, So, das war's von der News-Seite. Jetzt haben wir aber noch was anderes für euch, denn es ist ja mal wieder ein neuer Monat und deswegen, Matze, übernehmen Sie.
Jawohl, wir gehen nach Deutschland. Japan in Deutschland mit Veranstaltungen. Das fängt an ab dem 4. April. Da ist eine Veranstaltung im Japanischen Kulturinstitut in Köln. Und zwar die Ausstellung Welterbe in Japan. Das geht bis zum 16. Juni. Ebenso, ein paar Tage später, am 7. April, fängt an die Filmreime Wert des Erinnerns, auch im Japanischen Kulturinstitut. Der geht bis zum 19. Mai. Also beide Sachen, die sich lohnen. Wieder in Köln, da ist was los. Am 11. April ist dann die MMC Berlin, also die Manga- und Comic-Convention da, ne? Die geht vom 11. bis 13. April im Fontanehaus Kulturzentrum in Berlin. Details für die Tickets und alles findet ihr auf der Webseite. Haben wir bei uns im Artikel verlinkt. Dann am 12. bis 13. ist die HannaCon im Kongresszentrum Wienecke 11 in Hannover. Am 12. bis 13. ist ebenfalls das Bonsai Faszination 2025 in Chemnitz, das dort im Karlowitz Kongresscenter stattfindet. Und danach haben wir noch die CMC Münster, die an einem Tag ist, am 19. April in der Stadthalle Hiltrup in Münster, und da kostet der Eintritt 6 Euro. Das ist der einzige, wo auf jeden Fall es einfach ist, den Eintritt zu sagen. Alle anderen, da müsst ihr wirklich im Internet auf den Seiten nachgucken. Könnt ihr bei uns dann auf jeden Fall die Links nachholen. So, als letztes haben wir noch zwei. Am 25. bis 27. April ist die Animuk 2025 in Fürstenfeldbruck im Veranstaltungsforum. Und am 27. ist ebenfalls der zweite Japanmarkt in Köln, in der Stadthalle von Köln. Da kann man wieder viel kaufen. Wunderbar. Im Fernsehen passiert auch einiges. Ich habe es gerade gemerkt, es ist wieder viel los. Japan ist sehr beliebt im Frühling in Deutschland. Am Montag, am 7. April, läuft auf ZDF Info Liebe und Sex in Japan, Flucht von der Einsamkeit, wo es halt um die Beziehungskrisen teilweise auch geht in Japan. Ist ja nicht so einfach mehr mit Partnersuche. Und gleich danach kommt Let's Talk About Sex Japan im selben, im ZDF-Info, das genau dasselbe Thema hat. Am Donnerstag, dem 10. April, läuft dann in Arte Küchen der Welt das Bento von Japan, also das, die Lunchbox. Ne? Am 11. direkt danach läuft auf Arte ein Stadtplatzkunst-Spezial zu Japan. Normalerweise ist bei Stadtplatzkunst immer nur so ein Teil Japan und die anderen Teile gehen über eine andere Welt. Aber hier sind es wirklich drei oder vier Teile, die nur sich um Japan drehen. Das Spezial wird auch wiederholt am 11. April. Am Dienstag, den 22. da läuft dann auf Arte wie Götter speisen Buddhismus in Japan. Überall die Essen und Essenskultur, die sich entwickelt hat in buddhistischen Klöstern in Japan. Dann am Mittwoch, den 23. ist wieder auf Arte. Arte ist diesmal sehr stark im April. Japan im Licht der Jahreszeiten, Frühling und Sommer, das am 24. wiederholt wird und direkt gefolgt von Herbst und Winter. Dann haben wir noch Netflix. Netflix hat diesmal die Tagebücher der Apothekerin im Angebot. Die erste Staffel fängt dann ab 1. April da an zu laufen. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist ein Krimi am chinesischen Hofe in der historischer.
Ist eine sehr tolle Serie. Kann ich auch wärmstens empfehlen.
Ja. Ab dem 3. April läuft dann die Neufassung von Devil May Cry von Studio Mir, was witzig sein könnte. Ab dem 6. kommt dann Witchwatch Staffel 1. Ab dem 10. April kommt Moonrise Staffel 1. Das ist ein Ding, das schon 2018 angekündigt wurde. Da bin ich ja echt mal gespannt, was sie da machen. Und am 23.04. kommt noch ein japanischer Realfilm, Bullet Train Explosion, was ein Remake von einem Actionfilm aus den 70ern ist, aus Japan. Wo es halt ein Thriller ist auf dem Shinkansen, auf dem Hochgeschwindigkeitszug. So, Bücher habe ich auch noch ein paar. Es gab wirklich viele interessante. Ich habe es ein bisschen runtergekürzt. Da haben wir Romane von Ito Ogawa, Hatokos wunderbarer Schreibwarenladen. Das ist ein Bestseller. Der hat schon in kürzester Zeit über 500.000 Bänder verkauft. Geht um Kalligrafie, nicht um Karikatur. Um die Schönheit der japanischen Kalligrafie. Am 15. April kommt dann heraus von Sao Ichikawa Hunchback. Das ist ein Kritikerliebling. Der hat massenweise Preise abgesahnt. Das ist ein Roman von einer behinderten Autorin über eine behinderte Hauptfigur, die sich von ihrem recht schlimmen Los im Leben nicht unterkriegen lässt. Die hat eine Muskelerkrankung und eine verkrümmte Wirbelsäule, aber sie wird im Internet zu einer gefeierten Erotikautorin. Also ganz wildes Zeugs. Am 16. April kommt dann von Seishi Yokomizu der Inugami-Fluch. Das ist der vierte Teil von seiner Krimi-Reihe. Er hat auch so einen Krimi-Autor, der ähnlich wie Sherlock Holmes oder andere, wie Poirot oder so, Fälle löst. Und dann am 23. April habe ich noch ein Fachbuch rausgesucht von Gary J. Bass, Tribunal in Tokio, über die über die Verbrechensprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das ist auch ein ganz spannendes Thema.
Mhm. Aber das ist ein Riesenbrocken, das Buch, das ist auch nicht billig.
Das ist auch, glaube ich, etwas, was man nicht so vorm Schlafengehen mal schnell noch liest, oder?
Nein,
definitiv nicht.
Dafür habe ich noch einen Literaturklassiker, der bei uns rauskommt, von Kakuzo Okakura. Das Buch vom Tee ist von 1880, glaube ich. Also ist, sowas kommt nicht so oft bei uns auf Deutsch raus. Deswegen ist es eine feine Sache.
So, wie immer, alle Informationen dazu, ISBN-Nummern und so weiter, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. So, und damit sind wir durch für heute. Wir werden uns hier gleich danach nochmal hinsetzen und jeder von uns wird 10-mal Witchwatch sagen.
Das ist ein schöner Name, ne?
Ja, total.
Witchwatch.
Handelt die Geschichte zufällig von Bingwatchenden Hexen?
Ich weiß es nicht.
Naja, egal. Nein, aber da ja heute Freitag ist, freuen wir uns jetzt erst am Morgen bestimmt auf das Staffelfinale von Solo Leveling. Jetzt sagt man nicht, ihr guckt es nicht.
Ach doch, natürlich.
Naja, will ich ja wohl auch meinen, ne? So, und ja, ansonsten schreiben wir wie üblich News. Das heißt, wenn ihr unseren Krams lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag für euch die aktuellen Nachrichten aus Japan. Liked uns, wo ihr uns liken könnt, kommentiert diesen Podcast, vor allem bei Spotify, weil, ja, jetzt haben wir es endlich im Auge. Nochmal sorry, dass es so lange gedauert hat, ich hatte irgendwie keinen Zugang zur App. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Tschüss! Ciao.